So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Heiliges Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Gloria Familie, ich darf wieder mit einer Gefängnisgeschichte beginnen, die sich tatsächlich auch so zugetragen hat. Ein Gefängnisseelsorger betritt die Zelle eines Gefangenen und überreicht ihm eine Bibel. Eine Dünndruckausgabe, besonders beliebt bei Gefangenen, weil man die Blätter benutzen kann, um Zigaretten zu drehen. Und so war es auch. Der Gefangene sagte zu dem Pfarrer: Da kommen Sie mir gerade recht, wir sind die Blättchen ausgegangen. Die Bibel, die tut mir gute Dienste, da habe ich lange davon und kann viele Zigaretten drehen. Der Pfarrer, der ein Herz für die Gefangenen hatte, der sagte: Gut, du darfst die Seiten der Bibel als Zigarettenpapier benutzen, wenn du mir versprichst, bevor du eine Zigarette drehst, musst du diese Seiten erst gelesen haben und dann darfst du sie verrauchen. Hat er auch gemacht. Nach einem halben Jahr kam er dann zu dem Pfarrer zurück. Die Bibel war sehr dünn geworden inzwischen. Und er sagt, Herr Pfarrer, ich muss Ihnen Folgendes sagen. Ich habe den Matthäus verraucht. Ich habe den Markus verqualmt und habe den Lukas auch aufgeraucht. Doch bei Johannes bin ich beim dritten Kapitel stecken geblieben. Als ich die Worte las, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, da konnte ich nicht mehr weiter rauchen. Ich habe das Rauchen ganz aufgehört. Ich möchte ein neues Leben beginnen. So war es. Da sieht man, wie das Wort Gottes eine Kraft entfalten kann. Ich erinnere mich an den indischen Christen Sundar Singh, der eine spektakuläre Bekehrung wie der heilige Paulus etwa hatte und der dann die Bibel liebgewonnen hatte und zu dem Ergebnis kam, das schönste Wort der heiligen Schrift ist dieses Wort. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Das hat ihn zutiefst berührt. Uns fehlen oft die Maßstäbe, um zu begreifen, was das bedeutet, weil wir uns Gott nicht vorstellen können. Deswegen hat Gott uns eine prophetische Gestalt geschenkt, schon dem Volke Israel, um zu zeigen, was das im Letzten bedeutet. Das ist der Vater Abraham gewesen. Der Vater Abraham bekam in seinem hohen Alter durch seine längst über die Jahre hinausgeschrittene Frau Sarah noch einen Sohn, den Sohn der Verheißung und des Glaubens geschenkt. Gegen alle Hoffnung hoffend hat er dem Herrn zugetraut, dass er ihm diesen einzigen Wunsch, der für ihn nichts anderes bedeutete als seine Selbstverwirklichung, einen Sohn zu haben, der das Leben der Familie weiterträgt in die Generationen. Und alle Verheißungen Gottes lagen auf diesem Sohn Isaak. Und dann verlangt Gott von ihm, er solle seinen Sohn zum Opfer bringen. Zunächst einmal völlig unsinnig, völlig unsinnig. Wider alle Vernunft verlangt Gott von Abraham etwas. Wenn er von Abraham verlangt hätte, nimm den Dolch und stoß ihn dir selber in die Brust und bringe dich selber zum Opfer dar. Abraham hätte das eher getan, als seinen Sohn zu geben, auf dem die ganze Zukunft für die kommenden Geschlechter lag. Diese Mentalität ist uns fremd geworden, dass man in den Generationen, in den zukünftigen Generationen weiterlebt und einen Dienst am Leben hat, indem man Kinder zeugt und Kinder gebiert. Und dann kommt es, der Sohn geht mit seinem Vater zu dem Berg Moria, wo das Opfer stattfinden soll. Er weiß nicht, was Gott und sein Vater Abraham im Plan haben. Deswegen fragt er den Vater, Vater, hier ist das Holz und da ist das Feuer. Wo ist das Opferlamm? Diese Frage ist über mehr als 1500 Jahre nicht beantwortet worden. Es ist interessant, wie manche Dinge zeitumgreifend sind. Erst nach mehr als 1500 Jahren, als Jesus am Jordan erschien, zeigt Johannes der Täufer auf ihn und sagt, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Wozu ist Jesus auf die Welt gekommen? Um für uns das Heilmittel zu werden und zugleich der Sündenbock für die ganze Schuld der Welt. Pharmakon, griechisch heißt Heilmittel und Pharmakos heißt Sündenbock. So lange hat es gedauert, bis die Menschheit erkennen konnte. Deswegen hat Gott dem Abraham die Hand zurückgehalten, die er gerade erhoben hatte, um das Opfer darzubringen und seinen Sohn zu töten. Warum? Weil Gott sich selber die Vollendung des Opfers vorbehalten hatte. Und da begreift man, was das bedeutet. Um es noch einmal zu sagen, Abraham hätte lieber den Dolch sich selber ins Herz gestoßen als seinem Sohn. Wenn man das weiß, dann begreift man, dass er in dem Opfer seines Sohnes alles gegeben hat, den ganzen Sinn seines Lebens Gott dargebracht hat. Den ganzen Sinn seines Lebens Gott dargebracht hat. Das ist unfassbar. Der heilige Paulus hat das dann später im Römerbrief im 8. Kapitel so gesagt. Er, der für uns dahingab, seinen einzigen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt. Mehr konnte Gott nicht geben, alles. Früher als Kind habe ich immer gedacht, naja, der himmlische Vater hat sich's bequem gemacht. Der blieb auf seinem Thron sitzen und der Sohn, der musste auf die Erde und musste das alles ausbaden, was die Menschen ausgefressen hatten. So ungefähr habe ich als Kind das. Aber wenn ich diese Geschichte von Abraham als Hintergrund und als Deutungsmuster mir vor Augen halte, ist mir klar, in Jesus Christus hat der Vater sich an uns verschenkt. Die ganze Liebe hat er uns Menschen hingegeben, damit wir das Leben haben. Das ist etwas Unfassbares. Deswegen hat einmal ein orthodoxer Archimandrit, ein orthodoxer Theologe, das so gesagt: Der Vater ist die kreuzigende Liebe. Der Sohn ist die gekreuzigte Liebe. Der Geist ist das Kreuz der Liebe. Um damit zu sagen, der dreifaltige Gott ist es, der das ganze Erlösungswerk tut. Nicht nur eine göttliche Person, sondern der dreifaltige Gott. Der Heilige Geist ist sozusagen die personifizierte Hingabe, Liebe Gottes an uns Menschen, die ausgegossen ist über die Kirche und über die ganze Welt. Und immer noch, wir haben es ja eben gehört am Anfang, immer noch als Gnadenzufluss uns zur Verfügung steht. Wir dürfen trinken aus den Quellen des Heiles. Das ist durch Jesus Christus uns geschenkt und vom Vater uns präsentiert. Wenn man es also richtig bedenkt, da müssen wir also gar nicht lange irgendwie uns mit vagen Vermutungen befassen und sagen, ja, es könnte ja sein, dass wir erlöst sind, es könnte ja sein, dass es einen Himmel gibt und ein Fortleben nach dem Tod. Nein, wir haben das eben, der heilige Paulus ist uns der Gewährsmann und der große Theologe, wir haben es eben gehört, er sagt, das, was wir erhoffen in der Zeit, ist in der Zeit Mächtigkeit Gottes schon alles erfüllt. Denn er, der Vater, hat uns bereits mit Christus lebendig gemacht. Er hat es bereits getan. Wir sind bereits gerettet. Wir sind bereits mit Christus auferweckt. Ja, wir empfangen den Reichtum seiner Gnade, die wir durch Glauben entgegennehmen. Durch Glauben sind wir gerettet. Das spüren wir, wenn wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, dann sind wir fest verwurzelt auf einem Fundament, das weit über die Zeitlichkeit und den Raum hinausreicht, bis in den Himmel hinein. Im Hebräerbrief heißt es einmal, ihr habt den Anker eurer Hoffnung bereits in das Allerheiligste geworfen und dort euer Leben festgemacht. Oder in einem Psalm heißt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Das heißt also, unsere wahre Befindlichkeit, unsere wahre Natur ist bereits im Jenseits, im Himmel festgemacht. Und hier auf der Erde dürfen wir dem entgegenwachsen, was eigentlich schon Fakt ist. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit Christus auferweckt. Das ist Fakt. Und hier auf der Erde nennen wir das Hoffnung, was im Himmel schon längst erfüllt ist. Also, wir glauben nicht irgendwelchen Fabeln und Geschichten und Märchen, sondern wir erleben den lebendigen Gott, der der Garant ist, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Denn er hat die Welt so sehr geliebt, dass er alles, was er geben konnte, uns gegeben hat. Mehr konnte er nicht geben, weil er sich völlig entäußert hat. Ich habe schon gesagt, wenn Gott sich äußert, dann entäußert er sich. Dann gibt er sich ganz hin. Das ganze Schöpfungswerk, das ganze Erlösungswerk Gottes ist nichts anderes als Hingabe Gottes aus Liebe zu uns. Man kann sagen, die ganze Welt ist ein gewaltiger Liebesbrief, den Gott an uns gerichtet hat. Wir müssen ihn nur lesen und dann kommt in uns Freude auf. Freude, wie sie uns an Osterfest dann endlich offenbar wird. Aber wir leben ja auf Ostern hin. Amen.